Wir hören als Predigtext für den diesjährigen Sonntag an Ostern aus dem ersten Buch Samuel im zweiten Kapitel den Lobgesang der Hanna. Mein Herz ist fröhlich in Gott, mein Haupt ist erhöht in Gott. Mein Mund hat sich weit aufgetan wie der meiner Feinde, denn ich freue mich seines Heils. Es ist niemand so heilig wie Gott, außer ihm ist keiner, und es ist kein Fels, wie unser Gott ist. Gott tötet und macht lebendig, führt hinauf zu den Toten und wieder hinab zu den Toten und wieder herauf. Gott macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er hebt den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und ihn den Thron der Ehre erben lasse. Die Worte der Schrift. Herr, segne Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, diese Verse aus dem ersten Samuelbuch sind eigentlich ein Psalm, eingefügt in ein übergeordnetes Geschehen, ein Loblied. Der alttestamentliche Text ist in der Predigtordnung vorgesehen wegen seines besonderen Bezuges nun auch zum Ostersonntag. Das Thema: Gott führt hinab zu den Toten und wieder herauf. So klingt es in diesem Lobgesang. Die Ereignisse, um die es geht, geschehen mehr als 1000 Jahre vor der Zeit von Jesus. Hanna lobt Gott, weil sie ein Kind gebären wird. Dieses Kind wird später einmal der Prophet Samuel werden, der Königsmacher in Israel. Er wird die Könige Saul und David auswählen und einsetzen. Nicht lange nach dieser Zeit wurde dies erstmals aufgeschrieben und es wurde der Lobgesang eingefügt, so wie wir ihn gehört haben. Das ist deswegen wichtig, damit wir uns klar machen, dass die Auferstehung von Jesus am Ostermorgen nicht über die Menschen hereinbrach als ein absolut unerwartetes Ereignis. Es war nicht so, dass sich kein Mensch so etwas wie eine Auferstehung hätte vorstellen können. Und dann kommen die Frauen zum Grab und die Sensation ist da. Den Eindruck könnte man aufgrund der Schilderung der Evangelien gewinnen, aber er täuscht ein wenig. Denn über die Auferstehung ist schon Jahrhunderte vorher nachgedacht worden. Die Auferstehung ist schon lange vorher erhofft worden. In der ganzen antiken Welt machte man sich Gedanken darüber, was aus den Verstorbenen würde. Es gab gegensätzliche Meinungen. Die Priester im Tempel zu Jerusalem waren der Meinung, die Auferstehung gäbe es nicht. Ihre Gegner waren die Pharisäer, zu denen auch Jesus gehörte. Sie sagten, die Auferstehung wird kommen. Sie lasen ja davon in den Schriften, in den Büchern der hebräischen Bibel, unseres Alten Testaments. Sie lasen es eben auch im Samuelbuch, so wie wir heute Morgen. Aber es fehlte etwas. Es fehlte die Gewissheit, dass tatsächlich ein Mensch auferstanden war. Wer auch immer zunächst. Genau genommen sprach man ja auch nicht von der Auferstehung, man sprach vom Weiterleben nach dem Tode. Man sprach vom Weitergehen dessen, was man hier schon hatte auf Erden. Die Reichen wollten in ein reiches Paradies kommen, die Armen auch, sie erst recht. Und das Ganze möglichst reibungslos. Aus dem Körper heraus mit der Seele zum Fluss des Todes gehen, sich vom Fährmann hinüberfahren lassen, in die elysischen Gefilde kommen oder in den Hades, die Unterwelt und so weiter. Und, liebe Gemeinde, diese Vorstellung gibt es heute immer noch. Das Sterben als ein irgendwie doch weitergehen. Sterben nicht so richtig. Sterben Leid, so wie Cholera Leid. So möchten es viele. Weil das die Kirche aber nicht verspricht, bekommt sie Vorwürfe. Man sucht sich eine bessere Religion aus für das Sterben Leid. Die Auswahl ist groß. Man wird wiedergeboren, man geht in die Weltseele ein, man wird vom Allgeist umfasst, reibungslos, schmerzlos, ohne Komplikationen und so weiter. Da ist die Auferstehung unseres christlichen Verstehens und Glaubens schon härter. Wer auferstehen will, aufstehen, hinaufgehen, der muss vorher heruntergekommen sein, muss in die Tiefe gefallen sein, muss hinabgestiegen sein in das Reich des Todes, wie wir es im Glaubensbekenntnis sprechen. Erst dann lässt sich aufstehen, hinaufgehen, wieder hochkommen, eben auferstehen. Das Wort auferstehen benutzt unsere deutsche Sprache nur für diesen einen Vorgang und vor allem im Zusammenhang mit der Auferstehung von Jesus. Im Griechischen gibt es das Wort nicht, das heißt aufstehen. Und diese Auferstehung war ja aber alles andere als ein Auferstehen-Leid und ein Aufstehen-Leid, so wie Cholera-Leid. Keine leichte Version des eben mal wieder Aufwachens. Nein, die Auferstehung von Jesus, ihr ging voraus ein Sterben, ein heilloses Sterben, ein schweres Sterben, kein leichtes Sterben, kein Sterbenleid. Jesus ist nicht einfach von einem Krankenbett nicht wieder aufgewacht, eingeschlafen abends, am übernächsten Tag dann aus dem Grab auferstanden. Nein, Jesus hat den schwersten, leidvollsten, jammervollsten und schmählichsten Tod erlebt, den wir kennen aus der Weltgeschichte. Ganz unten ist er angekommen. So hatte man sich das nicht vorgestellt. Bei den Diskussionen, wie sie in den Jahrhunderten vor Jesus nach und nach entstanden waren, war es nicht darum gegangen, wie denn derjenige zu sterben habe, der oder die in ein Leben nach dem Tod gehen sollte. Die Tatsache des Todes, die Art und Weise des Sterbens war unerheblich, zweitrangig. Wichtig war das Resultat. Jemand ist tot, wie auch immer. Und jetzt soll es weitergehen mit ihm oder ihr. Dass dazwischen die Tat Gottes liegen sollte, war nicht in die Gedanken getreten. Das war ein mehr oder weniger automatischer Ablauf, den man sich vorstellte. Sterben, tot sein, irgendwann wieder und weiter leben. Bei den Ägyptern gab es dafür die vor dem Thron des Totengottes eingeübten Verfahrensweisen, wie das Anstehen bei Hofe beim Pharao. Da hieß es, warte, bis du drankommst, bring deine Unterlagen mit, damit wir dich korrekt behandeln können. Der Lobgesang der Hanna nennt demgegenüber einen Umstand, wie ihn erst die Israeliten entdeckt hatten. Da musste jemand etwas tun. Und dies konnte nur Gott sein. Nicht irgendein Gott, nein, es konnte nur derselbe Gott sein, der die Welt und die Menschen geschaffen hatte. Und dieser Gott war ein einziger Gott. Kein Gott oder Göttin mit einer bestimmten Zuständigkeit für Blitz, Donner, Wasser, Erdbeben oder eben auch die Abfertigung der Gestorbenen, nein. Dieser Gott konnte nur der allumfassende Gott sein, der einzige, der alleinige Gott. Nur er konnte das Leben schenken und wieder schenken. Wem aber gab er es? Gab er es einfach so, jedem oder jeder, die gestorben waren? Man wusste es nicht. Wie hätte man es auch wissen können? Das Sterben musste irgendwie etwas mit dem Leben zu tun haben, und zwar mit dem Leben hier bei uns. Was konnte man denn schon wissen über Menschen, die einen Tod starben wie alle Menschen, jeden Tag, wurden Menschen geboren, jeden Tag starben welche. Wer war es? Um wen ging es? Die Antwort Gottes fiel völlig unerwartet aus. Der am Kreuz schmählich und jammervoll und elendiglich Hingerichtete war es. Jesus aus Nazareth war es. Kein glänzender Kaiser, Fürst, Priester, kein Reicher, kein guter Mensch oder verdienter Zeitgenosse. Nein, ein Hingerichteter, einer, der vor den Augen der Welt absolut erledigt war, beschämt gestorben, nackt am Kreuz vor aller Augen, der war es. Was sagt uns diese Antwort Gottes? Sie will sagen, dass der Tod für unser Leben nicht gleichgültig ist, dass der Tod für unser Leben eine Bedeutung hat. Das Resultat des Todes ist keine automatische Sache. Gut gewesen Himmel, böse gewesen Hölle, der Engel am Himmelstor als Buchhalter mit der Schlussrechnung, 100 gute Taten, 101 schlechte, tut mir leid für dich. Nein, der Tod hat nichts Automatisches an sich und schon gar nicht das Sterben Jesu. Das Sterben von Jesus ist eine ganz bestimmte Sache gewesen, eine einmalige Geschichte. Der gute Mensch aus Nazareth wird bei Nacht und Nebel in einem Schauprozess zum Verbrecher erklärt. Das ist nicht kopierbar. Ein schlimmes Leid am tiefsten Punkt menschlichen Lebens. Die Nachricht von Gott an uns lautet: Am Ende entscheide ich, Gott, und ich entscheide nicht wie ein Buchhalter. Ich entscheide nicht nach menschlichem Maß. Mir ist es gleichgültig, ob die Gerichte in Jerusalem jemanden des Todes für schuldig befunden haben. Ich habe meinen eigenen Maßstab. Und dieser Maßstab trägt einen Namen. Er lautet Barmherzigkeit. Im Psalm der Hanna heißt es: Ich mache lebendig, führe hinab zu den Toten und wieder herauf. Ich mache arm und mache reich, ich erniedrige und ich erhöhe. Ich hebe den Dürftigen aus dem Staub und erhöhe den Armen aus der Asche, dass ich ihn setze unter die Fürsten und ihn den Thron der Ehre erben lasse. Vernehmen wir den Lobgesang von Hanna im Licht der Auferstehung von Jesus aus Nazareth, den Gott erhöht zum Heiland, zum Erlöser, zum Messias, zum Christus und ihn als Richter über die Welt setzt, damit er die Welt richten soll mit dem Maßstab Gottes, nämlich mit dem Maßstab der Barmherzigkeit. Der Apostel Paulus schrieb, Sie werden die Stelle kennen, ich predige den gekreuzigten Christus, den Juden ein Skandal und den Griechen eine Dummheit oder wie Luther übersetzte, ein Ärgernis. Denn das hatten alle nicht erwartet, dass nämlich die Debatte um das Weiterleben nach dem Tode eine solche Antwort erhalten würde. Kein Philosoph mit weißer Toga und goldenem Ring schaute den Himmel und berichtete weise den Sterblichen, wie es dort aussah. Nein, ein unter Blut, Schweiß und Tränen an ein Kreuz gehängter Mann hinterließ ein leeres Grab. Der Skandal wurde noch verschärft. Nicht einmal einen Verstorbenen dürfen die Frauen am Grab versorgen. Gar nichts mehr war ihnen geblieben. Und dann brach sich die Nachricht, die Botschaft Bahn. Es ging Schlag auf Schlag. Ein Jüngling im weißen Gewand machte den Anfang. Der Maria Magdalena begegnete ein zunächst Unbekannter und sie sah, dass Jesus von den Toten auferstanden war. Zwei Jünger wollten nach Emmaus und kamen dort nicht an, weil ihnen auf dem Weg der Auferstandene begegnete und sie deshalb wieder umkehrten, alles an einem Tag. Das Unerwartete war die Antwort Gottes. Ein Skandal, ein Ärgernis, eine Torheit, eine Dummheit entpuppte sich als die Weisheit Gottes. Gott sprach all jenen Gedanken hohn, die in neunmal klugen Köpfen gewachsen waren und nun nichts mehr galten. Und so können wir in die Worte von Hanna einstimmen: Mein Herz ist fröhlich in Gott, mein Haupt ist erhöht in Gott. Und wir hören die Osterbotschaft: Jesus Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja und Amen. Der Friede Gottes, der Herr, ist als alles, was wir je nach menschlicher Weise verstehen können, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.